Zukunftsmutig, dein WWF-Jugend-Podcast.
Im Sommer 2022 wurde eine Katastrophe in den Nachrichten gemeldet. Unglaublich viele Fische und andere Lebewesen trieben als stinkender Teppich an der Wasseroberfläche der Oder. Sie waren tot. Schätzungen zufolge verendeten mehr als 1000 Tonnen Fisch. Heute geht es bei uns im Podcast darum, wie wichtig lebendige Flüsse für uns sind und wie wir sie schützen können. Im Sommer werden wir eine Fahrradtour von der Quelle der Neiße entlang der polnisch-deutschen Grenze bis zur Mündung der Oder in die Ostsee machen, um diese Frage zu beantworten. Wenn ihr da mitfahren wollt, findet ihr auf www.wwf-jugend.de/page/Fahrradtour alle Infos. Im zweiten Teil dieses Podcasts spreche ich mit Yannick darüber, was wir bisher schon alles geplant haben und wie ihr teilnehmen könnt. Ich bin Simon, hi. Jetzt bin ich bei Christian Wolter zu Gast. Wir sitzen in seinem Büro in Berlin am Müggelsee. Er leitet die Forschungsgruppe Fließgewässerrevitalisierung im Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. An der Humboldt-Uni hat er Fischproduktion mit dem Abschluss Diplom Fischereiingenieur studiert. Der Tagesspiegel zeichnete ihn als einen von 100 Köpfen der Hauptstadtwissenschaft 2023 aus. Dreimal im Jahr ist er mit dem Forschungsschiff auf der Oder unterwegs, um die Fischbestände zu messen. Herzlich willkommen, Christian.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du hier bei uns im Zukunftsmutig-Podcast bist. Du erforschst seit über 30 Jahren die Fischbestände in der Oder. Wie hat deine Beziehung zur Oder eigentlich begonnen?
Das war ganz witzig. Ich habe begonnen hier als Fischökologe im Institut und wir hatten uns dann auf die Spree fokussiert. Das liegt nahe hier in Berlin in der Hauptstadt. Haben mit sehr unterschiedlichen Disziplinen, vor allem an der Müggelspree, gearbeitet. Und irgendwann war man dann mit den Fischen am Ende, weil es dort keine natürliche Zuwanderung gibt und weil es eben keine wirklich natürliche Überflutung gibt. Und da war der nächste große Fluss, wo wir das eben alles noch haben, die Oder. Und ich finde Fließgewässer einfach unheimlich spannend aufgrund ihrer Dynamik von Abflüssen. Und wir haben hier eben einen ungehinderten Abfluss in die Ostsee. In das Oderhaus und dann in die Ostsee ohne eine physikalische Barriere. Da ist nicht ein einziges Wehr da. Und für einen Fischökologen ist das natürlich das Paradies, wenn er Populationsdynamik untersuchen möchte. Das heißt, die Bewegung von Fischbeständen in Abhängigkeit vom Wasserstand, in Abhängigkeit von Durchflüssen, in Abhängigkeit von Strukturen, die es im Gewässer gibt und so, die für Fische wichtig sind. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich meinen damaligen Abteilungsleiter überzeugen konnte, dass wir doch die Oder zum Forschungsobjekt wählen können.
Und ich höre aber raus, dass für dich die Oder kein Fluss wie jeder andere ist, jedenfalls nicht als Ökologe. Also irgendetwas macht die Oder schon besonders, nämlich, dass die Fische eben da so durchfließen können. Und das gibt es in Deutschland nur noch so bei der Oder, ist das richtig?
Das ist tatsächlich so. Die Oder ist der einzige Fluss, der von der Mündung her auf den unteren 500 Kilometern freifließend ist. Freifließend in dem Sinne, dass es keine Wanderhindernisse für aquatische Organismen gibt, die in Wasser wandern. Das haben wir in anderen großen Flüssen nicht. Da haben wir meistens küstennahe Wehre oder in der Elbe, das wäre Gefacht. Und jedes Hindernis beeinflusst irgendwo die Fischwanderung mehr oder weniger stark. In der Oder haben wir das gar nicht.
Also alle Fischökologinnen und Ökologen beneiden sich um die Oder, nehme ich mal an. Aber wow, ich bin auch sehr froh, dass wir uns für die Tour die Oder ausgesucht haben und die Neiße. Das scheint ja echt ein besonderer Fluss zu sein. Den sollten wir auf jeden Fall schützen. Das ist auch schon die Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn ich habe es in der Einleitung gesagt, im Sommer 2022 war dieses Fischsterben. Also ich habe es damals auch in den Nachrichten gehört. Und jetzt, als wir uns auf diese Fahrradtour vorbereitet haben, da ist mir das wieder eingefallen, dass ich es damals schon gehört habe, aber so richtig hundertprozentig verstanden hatte ich es damals noch nicht. Das wollen wir vielleicht heute mit dir auch erreichen. Aber erstmal würde mich schon interessieren, hast du auch aus den Nachrichten erfahren von dem Fischsterben? Oder wie hast du davon erfahren und Was hast du dann als erstes gemacht? Weißt du noch, wo das war? Wie hast du dich da gefühlt?
Ich weiß ganz genau, ich habe hier im Büro gesessen. Das war der 9. August, also tatsächlich, als es losging. Und da rief mich ein Mitarbeiter der unteren Fischereibehörde in Frankfurt-Oder an, um mir mitzuteilen, dass bei Frankfurt und bei Reitwein Fischsterben sind. Wir haben tote Fische gefunden und er wusste nicht, wie er sich verhalten sollte, weil beide Chefs auf anderen Terminen waren. Und zu dieser Zeit wurde auf polnischem Ufer schon mit der Umsetzung der Stromregelungskonzeption begonnen. Da wurden Buhnen gebaut. Und mein erster Gedanke war, dass aufgrund der Baggerarbeiten wird sauerstoffarmes Sediment aufgewirbelt und die Fische sind lokal an Sauerstoffmangel gestorben. Hm. Ich hatte dem Mitarbeiter gesagt, wir sollen unbedingt gleich Wasserproben nehmen und dann eben auch den Sauerstoffgehalt messen. Wir haben dann tatsächlich erst einen Tag später auf die automatische Messstelle des Landesumweltamts in Frankfurt-Oder geguckt. Die steht ist online, die Messstelle. Dort kann man Sauerstoff, Temperatur und so all diese Wasserwerte verfolgen und haben gesehen, dass die Sauerstoffgehalte entgegen meinen Erwartungen sogar sehr hoch waren. Ach, wir hatten eine deutliche Sauerstoffübersättigung. Dann ging ganz kurz durch die Medien, dass es wohl eine Mesithylenvergiftung ist. Mesithylen soll eingeleitet worden sein. Das ist ein Oxidationsmittel. Das würde den hohen Sauerstoffgang erklären. Und ja, wir sind hier im Team am Institut von Limnologen und Algenforschern und so. Und wenn man den Pegel weiter beobachtet hat, hat man aber gesehen, dass die Sauerstoffwerte nachts wieder runtergegangen sind. Und das ist ganz klar, bei einem Oxidationsmittel, was im Fluss drin ist, wären die Sauerstoffwerte konstant hoch und der Überschuss der Sauerstoff würde ausgasen. Wenn wir einen Tagesgang haben, das deutet auf Photosynthese hin, tagsüber wird Sauerstoff produziert von den Algen, nachts veratmen sie es selber. Das ist der typische Tagesgang und den haben wir dort gesehen, aber auf einem sehr hohen Niveau, sodass die Kollegen sofort eine Algenblüte vermutet haben und mein Kollege Jan Köhler hat dann diese Alge auch bestimmt aus einer Wasserprobe, die wir vom Landesamt für Umwelt bekommen haben und hat Trimnesium parvum in dieser Probe identifiziert und Trimnesium parvum wiederum ist eine Alge, eine Brackwasseralge, die tatsächlich dafür bekannt ist, dass sie wiederholt schon in USA, in Norwegen, in Küstengewässern, in der dänischen Lachszucht und so dort Fischsterben ausgelöst hat. Und wir haben dann, das war tatsächlich Zufall, dass Kollegen dann an der Universität Wien, die Elisabeth Wader ausfindig gemacht hat, die wirklich zufällig gerade an diesem Algengift geforscht hat, und eine Nachweismethode dafür etabliert hat. Und sie hat in den Wasserproben dann eben unsere Vermutung auch bestätigt. Und das Trimnesin, das Gift, das Trimnesium parvum produziert, nachgewiesen. Und das Gift hat eine hämolytische Wirkung. Das löst Blutzellen auf. Und daran sind Fische, Muscheln und tiefenatmende Schnecken gestorben. Und da schloss sich dann für uns der Kreis, dass wir diese Ursache ermittelt hatten.
Zuerst war es ja auch ein bisschen rätselhaft, woher das kommt, oder?
So ein Rätsel war es nicht. Okay. Es gibt das schlesische Kohlenrevier, das oberschlesische und im Bergbau überall fallen Sümpfungswässer an, um die Stollener leer zu halten. Und das ist typischerweise salzhaltig. Und das wurde eben auch in die Oder eingeleitet. Legal übrigens, die Werke, die dort arbeiten, die hatten Genehmigungen, auch über den Grenzwert einzuleiten. Wir hatten tatsächlich den Salzgehalt jetzt nicht als Hauptmanko der Oder auf dem Schirm.
Ja, Mensch, also das heißt, eigentlich war das mit dem Salzwert schon immer bekannt, aber es war gar nicht so schlimm, bis halt irgendwie, vielleicht kann man sogar sagen, durch einen ökologischen Zufall diese Goldalge plötzlich auftauchte.
Algen brauchen für Massenentwicklung eine möglichst lange Wasserverweilzeit, also stehendes Gewässer. Und sie sind deswegen im Fluss eigentlich eher untypisch. Dazu kommt, was Pflanzen generell brauchen, Sonnenlicht und so. Hohe Temperaturen sind für aquatische Organismen auch immer gut, weil das wird der Stoffwechsel angekurbelt und sie können sich dann ebenfalls schneller vermehren. Und die Vermutung hier ist tatsächlich, dass in einem Stillgewässer, einem großen Nebengewässer, sich die Algenblüte eigentlich entwickelt hat. Meine persönliche Vermutung ist, dass es Chelasmimost war und so dieses riesen Speicherbecken der staatlichen Kupfermine in Polen, dass sich dort die Algenblüte unter Idealbedingungen im Stillwasser auch bei höheren Salzgehalten, als sie die Oder hatte, entwickelt hat, dass dann Wasser in die Oder eingeleitet wurde und dass sich die Algenblüte da nicht zerschlagen hat, sondern weiterentwickelt hat. Und beispielsweise findet man in der Literatur stark wechselnde Salzgehalte als eine Ursache für die Giftbildung, sodass es eben sein kann, dass von einem hohen Salzgehalt die Alge in den niedrigen Salzgehalt dann eben in der Oder, dass sie dann eben überhaupt erst angefangen hat, das Gift zu bilden. Das ist aber jetzt Spekulation. Aber ganz sicher ist, dass sich die Algenblüte in einem Stillgewässer an der Oder entwickelt hat und dann die Oder praktisch mit dieser Blüte beimpft wurde und die Blüte dann aber weiter gewachsen ist auf dem Fluss. Und wie kommt die Alge her? Das ist ein Haptophyt, ein sehr kleiner Organismus, maximal 10 Mikrometer groß. Und die können einfach bei Stürmen oder so aus dem Küstenbereich über Land verweht worden sein. Wir wissen gar nicht, wie oft die vielleicht schon in die Gegend gespült wurden und keinen idealen Nährboden gefunden haben. Und wenn sie dann aber in solche großen salzhaltigen Gewässer kommen, dann können sich da unter Umständen solche Blüten dann auch entwickeln. Was wir daraus gelernt haben, ist, dass wir jetzt unter den Bedingungen des Klimawandels, wenn wir eben länger anhaltende Trockenphasen haben, länger anhaltende Niedrigwasserphasen und so, dass bislang völlig harmlose Einleitungen in die Gewässer sich plötzlich aufkonstruieren können und eben ja neue komplexe Zusammenhänge entstehen können, die dann eben die Ansiedlung anderer Organismengruppen, Brackwasserorganismengruppen oder so fördern, die dann eben auch Nebenwirkungen haben können, wie jetzt diese toxische Algenblüte, der man vorher nicht gerechnet hat. Und mit solchen Dingen müssen wir umgehen. Darauf müssen wir uns einstellen und daraufhin müssten auch genehmigte Einleitungen nochmal überprüft werden, ob es Folgewirkungen haben kann und wie man das in Zukunft dann auch betrachten muss.
Im Sommer 2023 war Steffi Lemke Bundesumweltministerin und sie hat damals gefordert, dass auf der polnischen Seite die Salzeinleitungen angepasst werden sollen, also weniger Salz eingeleitet werden soll und dass der Ausbau der Oder gestoppt werden soll. Was ist eigentlich seitdem passiert?
Nicht wirklich viel, muss man sagen. Also diese Salzeinleitung, das ist technisch wahrscheinlich relativ kompliziert, die von heute auf morgen zu reduzieren, wirksam zu reduzieren. Und wir hatten damals die Empfehlung gegeben, dass die Salzeinleitung, dass Genehmigung nicht nur in Polen und die Oder betreffend, sondern generell von Frachten auf Konzentrationen umgestellt werden sollen. Also dass sie nicht oder dass es nicht eine Genehmigung gibt, so und so viel Tonnen salzhaltige Abwässer einzuleiten, sondern eine Genehmigung einzuleiten, ohne dass sich die Salzkonzentration über einen Wert X ergibt. Das, was automatisch bedeutet, wenn weniger Verdünnungswasser zur Verfügung steht, kann man eben weniger einleiten, muss man mehr Rückhaltebecken vorrätig halten, was dann natürlich auch Geld kostet. Und was den Ausbau betrifft, das ist ja ein deutsch-polnischer Staatsvertrag, der 2015 unterzeichnet wurde, die Umsetzung der Stromregelungskonzeption, die zum Ziel hat, die Oder fast ganzjährig durchgehend auf 1,80 Meter Wassertiefe zu bringen für die kommerzielle Schifffahrt. Da war der Umweltbescheid so liederlich zusammengestellt und die Umweltverträglichkeitsprüfung so mangelhaft, dass zwei Gerichte einen Baustopp verfügt haben auf polnischer Seite, dem Beginn der Ausbau, ohne dass dem Folge geleistet wurde. Also unter der vormaligen Regierung wurde trotzdem weitergebaut und die Phase 1 auf polnischer Seite beendet. Jetzt gab es erneut ein Gerichtsurteil, was bestätigt hat, dass die Umweltunterlagen ungenügend sind. Ich habe es auch nur aus der Presse und von Kollegen erfahren. Wir werden jetzt sehen, was dieses Urteil nach sich zieht. Theoretisch nach europäischer Umweltgesetzgebung ist alles möglich, von überhaupt erstmal Erstellung neuer Umweltunterlagen, also eine vernünftige Umweltverträglichkeitsprüfung und dann eine Minderung von Auswirkungen oder eine Kompensation von Auswirkungen, was ist, bis hin zum Rückbau der bisher gebauten Stromregelungswerke. Und was noch völlig offen ist, und dazu hat sich das Bundesverkehrsministerium meines Wissens noch nicht geäußert und die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, eine Flussregulierung und auch die Stromregelungskonzeption, die Umsetzung, die kann man nicht nur auf einem Ufer machen. Es muss, ja, um die Wirkung, die angestrebte Wirkung zu erzielen, muss es auf beiden Ufern passieren.
Ja, und die Oder ist ja ein Grenzfluss.
Die Oder ist Grenzfluss. Es geht nicht ohne Deutschland, ohne die Generaldirektion Wasser, Straßen und Schifffahrt. Und dort ist jetzt seit, jetzt bestimmt schon 3 Jahren oder so, die strategische Umweltprüfung angängig. Und es gibt noch kein Ergebnis der strategischen Umweltprüfung. Es gibt aber auch noch kein Hinweis darauf, dass das Verkehrsministerium jetzt die Umsetzung der Stromregelungskonzeption an der Oder aufgeben würde oder es dann nicht macht. Und das wissen wir nicht. Das müssen wir jetzt sehen, was da passiert. Aber man muss auch eins dazu sagen, in Bezug auf die Katastrophe vom August 22 darf man die beiden Sachen nicht vermischen. Also der Ausbau hat jetzt tatsächlich in diesem Fall überhaupt nichts mit dieser Umweltkatastrophe zu tun. Wir müssen diese Blüten verhindern, indem der Salzgehalt wirksam reduziert wird. Und also meine Kollegen im Labor haben dem festgestellt, dass bei 5 bis 8 Promille Salzgehalt so das beste Wachstum ist für diese Alge und dass sie bei höheren Salzgehalten und vor allem auch bei niedrigen Salzgehalten schlechter wächst. Also ein 0,25 Promille bis 0,5 Promille Salzgehalt, das sind die Vermehrungsraten alles viel geringer, sodass die Chance steigt, dass je geringer der Salzgehalt ist, so höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich überhaupt gar nicht erst eine Algenblüte ausbildet. Und das ist die einzige wirklich messbare und beeinflussbare Ursache, die wir da jetzt haben, ist der Salzgehalt.
Ich finde, das ist schon ein super Schlusswort. Wir können was dagegen tun. Ich hätte aber noch eine letzte Frage an dich, Christian. Hm. Denn eine Frage, die wir uns alle sicher schon mal gestellt haben, jedenfalls als Kinder, ist die, ob Fische Schmerz empfinden oder wie Fische vielleicht Schmerz empfinden. Und du hattest im Studium einen Professor, der auf diese Frage eine, wie ich finde, beeindruckende Antwort gegeben hat. Was hat der Professor damals gesagt?
Solange man nicht selbst Fisch ist, wird man das wohl nie rausfinden.
Vielen, vielen Dank, Christian, für das Gespräch. Wir wünschen uns allen eine tolle und fischreiche und natürliche, lebendige Oder.
Das wünschen wir uns auch.
Von Christian habe ich gelernt, dass ein Fluss wie die Oder ein total komplexer und auch richtig spannender Lebensraum ist, bei dem es viel zu entdecken gibt. Und wenn ihr das Ganze mal selbst erleben wollt und eure Fragen auch selbst an ExpertInnen wie Christian stellen wollt, kann ich euch nur ganz herzlich zu unserer WWF-Jugend-Fahrradtour in diesem Jahr einladen, um die wichtigsten Fragen jetzt mal zu klären und um euch einen Eindruck zu geben, was euch dabei erwartet, worum es bei der Fahrradtour gehen wird und wie ihr teilnehmen könnt, spreche ich jetzt mit Yannick, der auch wie ich in unserem WWF-Jugend-Redaktions- und Aktionsteam ist.
Hallo Simon, freut mich, dass ich hier sein kann und ein bisschen was über die Fahrradtour sagen kann.
Ja, sehr cool. Worum geht's eigentlich bei der Fahrradtour?
Ja, bei der diesjährigen Fahrradtour geht es darum, dass wir die gesamte Oder-Neiße-Linie entlang fahren. Das heißt, wir starten bei der Quelle der Neiße in Liberec in Tschechien und fahren dann ganz hinunter bis zur Mündung der Oder in Stettin. Dabei ist es wie bei der Fahrradtour im letzten Jahr eine Gruppe aus jungen Leuten im Alter von 16 bis 27 Jahren, sowohl aus der WWF-Jugend, aber auch Gäste sind herzlich willkommen. Was in diesem Jahr besonders ist, ist zum einen, dass das ganze Projekt größer ist als im letzten Jahr. Dadurch sehen wir zum Beispiel auch verschiedene Länder und laden auch ganz herzlich Leute aus anderen Ländern wie zum Beispiel Polen oder Tschechien eben auch dazu ein, diesen Fluss besser kennenzulernen. Von den Themen her wollen wir dieses Jahr uns vor allem darauf fokussieren, wie wir Fische in der Oder schützen können, sodass wir ein erneutes Fischsterben verhindern können oder zumindest die Wahrscheinlichkeit dafür verringern können. Wir wollen uns mit Flüssen beschäftigen, wie wir diese renaturieren können, das heißt wieder in einen natürlichen Zustand zurückbekommen wollen. Wir wollen die Rolle von Wasser in unserem Leben, das für uns als Lebensquelle dient und eben auch eine Lebensgrundlage ist, insbesondere in Flüssen im Rahmen von dem Thema Freshwater behandeln. Und wir wollen natürlich auch zusammen die unfassbare Natur erleben.
Wow, das klingt richtig viel und richtig toll. Ich freue mich schon total. Wenn ich jetzt uns so zuhören würde, würde ich mir vielleicht die Frage stellen, wie soll man das alles auf einmal schaffen? Deswegen gebe ich die Frage mal direkt an dich weiter, Jannik. Wie wird es dann ablaufen? Wie werden wir die Fahrradtour schaffen?
Ja, also das Ganze ist natürlich enorm viel, was wir auch geplant haben. Um das Ganze umzusetzen, haben wir verschiedene kleinere Etappen. Das heißt, unser Tag besteht eben nicht nur aus Fahrradfahren, sondern wir haben auch zusätzliche Aktivitäten geplant, dass wir zum Beispiel Nationalparks besuchen und dort eben das Ganze noch viel, viel genauer kennenlernen, als wenn man dort eben nur lang fährt. Zusätzlich haben wir auch diverse Experten gefragt, ob sie uns besuchen auf dieser Tour und eben ihre Expertise an uns dort weitergeben können. Zudem sind wir auch aktuell noch in der Planung. Das heißt, wir sind auch immer noch offen für Ideen, was wir alles noch zusätzlich tun können bei diesen Aktivitäten. Dafür könnt ihr gern einen Post in der WWF-Community dalassen oder eine direkte Nachricht an uns oder auch unter diesem Podcast hier kommentieren.
Das würde uns natürlich mega freuen, wenn ihr noch Ideen habt. Immer her damit. Ich glaube, auch eine total wichtige Frage ist, wie anstrengend wird es eigentlich? Also, vielleicht, wenn ich jetzt suche, bin ich vielleicht noch nie eine Fahrradtour gefahren. Jannik, bitte nimm mal unseren ZuhörerInnen irgendwie die Angst. Oder was muss man können? Wie anstrengend wird es werden?
Einer der wichtigsten Punkte für uns bei der Planung ist, wie du schon sagst, dass eben jeder, auch wenn man eben nicht so viel Erfahrung hat mit Fahrradfahren und dort nicht so trainiert ist, eben mitfahren kann, weil es eben das Fahrradfahren nur ein Mittel dafür ist, eben diesen Fluss zu erleben. Deshalb haben wir darauf geachtet, dass unsere längsten Strecken nach aktuellem Planungsstand maximal um die 50 Kilometer sind, sodass es für jeden gut machbar ist und man die Fahrradtour gut durchhalten kann.
Perfekt, ja, cool. Ich glaube, wir haben schon einen richtig guten Eindruck von der Fahrradtour bekommen. Ganz wichtige Frage: Wann findet es eigentlich statt?
Ja, also wie schon durchgedrungen ist diese Fahrradtour diesen Sommer, genauer gesagt vom 9. August bis zum 3. September. Das ist jetzt natürlich ein enormer Zeitraum, der wahrscheinlich auch vielen zu lang ist, weil man hat ja immer noch einzelne Aktivitäten. Deshalb haben wir das Ganze so geplant, dass die ganze Tour in mehrere Etappen geteilt ist von maximal einer Woche und man kann auch nur einzelne Etappen fahren. Das heißt, man kann sagen, ich möchte nur den Abschnitt von Frankfurt an der Oder bis Stettin fahren zum Beispiel, damit eben dieser Zeitraum nicht so lang ist. Und wir haben immer am Ende dieser Etappen gute Zwischenstopps eingerichtet. Zu denen kann man mit der Bahn gut hinkommen, um dort von dort an- und abzureisen. Und zudem legen wir auch mit der ganzen Tour an diesen Punkten einen Pausetag ein, sodass man bei der An- und Abreise nicht sehr, sehr eng zeitlich gebunden ist und bequem an- und abreisen kann.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen, Yannick. Es geht an der Neiße und an der Oder entlang. Wir werden mit dem Fahrrad fahren. Wir werden ganz viele spannende Menschen treffen und so weiter. Werden wir dann in Fünf-Sterne-Hotels schlafen oder wie wird das so ablaufen?
Also natürlich werden wir nicht in Fünf-Sterne-Hotels schlafen, da muss ich vielleicht die ein oder andere Erwartung dämpfen, aber wir wollen ja auch die Natur erleben und das ist in Hotels ja meistens eher schwierig. Also wir schlafen auf Campingplätzen, Dabei müsst ihr selber dann euer Zelt und euren Schlafsack mitbringen. Zudem seid ihr auch selbst für eure Verpflegung verantwortlich. Natürlich gehen wir aber täglich zu Supermärkten und kochen auch gerne mal zusammen. Die Campingplätze organisieren wir selbst vom WWF, genauso wie die Aktivitäten. Das heißt, darum müsst ihr euch nicht kümmern. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei seid und dabei viel Spaß habt. Wenn ihr jetzt natürlich kein Zelt habt, ist das auch nicht sonderlich schlimm. Wir werden nach der Anmeldung dann ein großes Planungstreffen machen, wo wir eben schauen werden, dass jeder auch einen Zeltplatz am Ende bekommt und das Ganze probieren zu koordinieren unter den ganzen Teilnehmern.
Janik, jetzt kommt die allerwichtigste Frage des ganzen Podcasts. Trommelwirbel. Wie kann man sich anmelden?
Die Anmeldung ist jetzt schon offen. Seid gerne dabei. Ihr findet alle Informationen auf unserer Website. Die findet ihr unter www.wwf-jugend.de/page/Fahrradtour. Dort sind alle wichtigen Informationen, wie die genauen Daten, wann wir an welchem Ort sind und eben auch eine Mailadresse, die ihr kontaktieren könnt, wenn ihr euch anmelden wollt. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr dabei seid und freuen uns auch schon sehr gewaltig auf die Tour und eben dieses ganze Oder-Neiße-Gebiet persönlich zu erleben.
Oh ja, ich freue mich jetzt auch mega nach dem ganzen Podcast und auch mit dir jetzt nochmal zu sprechen, Janik. Ich habe richtig Bock, das wird richtig gut, die Fahrradtour. Ich freue mich auf die ganzen Teilnehmenden und so. Ah Mensch, das wird schön. Ja, vielen, vielen Dank, Janik.
Sehr gerne.
Und um bei euch, lieben Podcast-HörerInnen, die Vorfreude zu steigern, kann ich euch schon mal sagen, dass euch in 2 Wochen ein Podcast wieder von Eleanor erwarten wird, die bei sich im Podcast Marvin zu Gast hat. Und danach in 2 Wochen werdet ihr wieder was von der Fahrradtour hören. Dann werden wir nämlich auf die Fahrradtour aus dem letzten Jahr zurückblicken. Und ja, damit auch nochmal die Vorfreude auf die Fahrradtour 2025 steigern. Vielen Dank fürs Hören und bis bald.